Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ausgabe 10. Tada!
Dass du das immer alles auf dem Schirm hast, schön.
Und im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich habe mich auch informiert, es ist Platz 83 und 82.
Das hat dir der Teufel gesagt.
Ja.
Schon 10 Folgen, 100 BFATs hier. 100
es kommt
BFATs.
Mir länger vor.
Es kommt mir.
Ich weiß nicht warum.
Aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Wer hätte das gedacht, ne? Klasse, oder?
Macht aber Spaß. Also wirklich nochmal in diese Filme hinabzutauchen und sie sich auch nochmal vor das geistige Auge zu bringen, Teile zu sehen, drüber zu sprechen, macht einfach Lust auf eben ältere Filme auch mal wieder angucken.
Es ist tatsächlich so, dass wir von hier und dort und immer wieder mal ein paar Mails bzw. eine WhatsApp oder so kriegen und mir dann so Leute so Fotos zuschicken, wo sie eine Blu-ray in der Hand haben oder eine DVD mit einem Film, den wir besprochen haben. Und dann steht da so, ey, danke, deinetwegen gucke ich das jetzt mal wieder oder jetzt habe ich den endlich mal rausgekramt und so. Es ist ganz interessant. Also es macht Spaß tatsächlich, dass die Leute darauf reagieren und da mitmachen und so. Und es gibt auch immer noch Hassmails.
Mhm. Ja, gibt's auch. Letztens hat aber auch jemand geschrieben, jetzt hast du das Mikro
falsche Richtung gedreht.
Warte mal. Also er hat es wirklich geschafft, das Mikro abzuschrauben. Vom Mikrofonarm. Hält's erstmal?
Ja, ich glaube schon. Ja, das hält erstmal. Warum mache ich denn sowas? Kannst du mir das sagen?
Keine Ahnung, aber. Gut, komisch. Also das hat man auch. Genau, ich wollte erzählen, als du letztens über den Hansen-Film gesprochen hast, also der dich so bewegt hat.
Der dunkle Kristall.
Hat auch ein, glaube ein Thomas geschrieben aus dem Ruhrgebiet, dass er auch mit Hansen eine große erste filmische Begegnung hatte und dass es auch sein Leben irgendwie verändert hat.
Das war, glaube ich, der geschrieben hat, ne, mit Labyrinth, ne, dass das sein
Hansen-Film
war. Genau. Ja, auch toller Film. Ob der noch auftaucht? Mal sehen. Also, wer hätte das gedacht? 10 Folgen. Der Herr Meier und meine Wenigkeit hier bei 100 BFATs. Diese Folge jetzt am 28.02. Das ist dann der letzte Tag in diesem glorreichen Monat. Und der 28.02. ist dann auch, es ist eine Geburtstagsfolge, weil mein Vater Geburtstag
hat. Dein Vater hat Geburtstag. Lustig.
69 Jahre jung wird der. Und wie heißt das?
Fisch.
Ja, ist es so?
Ja.
Alter, so ein Scheiß.
Vom Sternzeichen.
Wen interessiert denn das? Er ist Fisch.
Fisch.
Fisch ist er. Ist er geworden dann? 69, ist auch toll, ne? Wie ist denn das? George Harrison wäre am Donnerstag 78 geworden. Siehst du, ne? Die Einschläge kommen näher. Mhm. Rick DeLisle ist 74 geworden.
Ach, den gibt's ja auch noch.
Ja.
Zumindest
der ist,
in Berlin.
Der ist 74 geworden, ey. Das ist, sie werden alle nicht jünger. Und es wird immer schwieriger, uns in Stand zu setzen, um das nochmal aufzugreifen.
Jetzt tust du es, als wenn du schon auf die 60 zugehen würdest.
Ey, völliger Quatsch. Ich fühle mich so mit Nackenverspannung und weiß ich was alles, ja, und
gut,
so.
Gut, das sind halt so die kleinen Zipperlein.
Müde Füße.
Was ist so ein Pflaster am Nacken oder was?
Da bin ich mal 3 Tage Fahrrad gefahren und mein Körper schreit sofort so: Alter, was ist mit dir los, Alter?
Das ist, weil du vorher nicht Fahrrad gefahren bist.
Ja, eben. Also, ja.
Es ist ja jetzt nicht der Sportpodcast.
Stimmt, ist er nicht. Und auch der Geburtstagspodcast ist auch nicht, obwohl am 28. Februar mein Vater Geburtstag hat. Happy Birthday, Fati. Der wird übrigens in der kommenden Episode auch mitmachen. Haben wir schon mal gesagt, ich glaube ja.
Echt in der kommenden schon?
In einer der kommenden, nicht in der kommenden. Da ist er auch schon ganz aufgeregt. Und wir erstmal. Also, wie dem auch sei, wir feiern also die 10. Folge, unsere Top 100, zusammengestellt aus Listen von IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online, Cinema und so weiter. Bitte abonnieren, hören, kommentieren, bewerten, teilen und so weiter und so fort, was man sonst noch in den sozialen Medien damit machen kann. Angeben oder behaupten, ich hätte das anders gemacht oder was auch immer. Wir freuen uns über rege Anteilnahme.
Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Dein Vater heißt nochmal wie?
Uwe.
Uwe, alles Gute zum Geburtstag.
Ist doch nicht schlimm.
Ja.
Ja, gut. Kannst ihm dann demnächst dann nachträglich persönlich
wünschen. Okay.
Also, letzte Folge ging es um 2 Killer. Ne? Wir erinnern uns einmal in Hitchcocks Psycho und in Luc Bessons Leon der Profi. Die Plätze 85 und 84 kommen wir dann also in dieser Episode zur 83. Und da geht es dann ab in die 90er. 1995, um genau zu sein. Und von da aus dann direkt ins 13. Jahrhundert.
Genau, genau.
Um die Leute ganz zu verwirren. Denn auf Platz 83 ist das 177 Minuten lange epische Schlachtfest von Mel Gibson. Braveheart, der ist da drauf. Braveheart. Ab hier wieder Spoiler, also Obacht, falls das einer der Filme ist, den sie, du, er, sie, es noch nicht gesehen haben hat. Haben hat.
Haben gehabt, tun.
Hat dann. Story bzw. offizielle Zusammenfassung: Schottland im 13. Jahrhundert. Der König stirbt. Lang lebe der König. Der hinterlässt keinen Nachfolger. Edward I. Edward Longshanks. Ne, hier der lange Lulatsch.
Der britische König.
Mhm. Ja, das, also es gab ja nur einen König. Also für die ganze Gegend da so.
Na gut, aber es
für die Nachbarschaft.
Um eben die Engländer und die Schotten.
Es geht um die Engländer und die Schotten. Edward I., der nutzt die Situation aus, reißt die Macht an sich, ne? Edward Longshanks. Die Geschichte ist eben, dass seine Truppen, die durchkreuzen das eroberte Schottland und, wie heißt es im offiziellen Text, hinterlassen eine blutige Spur. Und als er dann auch noch die Frau von William Wallace, einem der Clan-Fuzis da, von William Wallace, seine Frau töten, ihm seine Frau töten, schwört er Rache. Mit einer Armee aus Gleichgesinnten, eins meiner Lieblingsworte auf diesem Planeten, Gleichgesinnte, setzt er sich den Engländern zur Wehr und begibt sich auf einen zumindest erstmal aussichtslosen Rachefeldzug. Das alles also schön serviert und ausgebreitet auf fast 3 Stunden mit Mel Gibson, Sophie Masso, Patrick McGowan, Brandon Gleeson, ich glaube eine seiner ersten Rollen, wenn nicht sogar die erste Rolle, viele mehr. Wir hören mal rein und zwar hören wir rein in die berühmte, in die ganz berühmte Rede, die er hält, diese berühmte Ansprache vor dieser legendären Schlacht im Film.
Ich bin William Wallace und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der feigen Tyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen?
Nein!
Gegen die da? Nein! Wir laufen davon und überleben.
Genau.
Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen, von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit.
Die Freiheit.
Die Freiheit. So, Herr Mayer, dein Bezug?
Wir haben natürlich auch schon 100-mal gesehen. William Wallace gab es ja wirklich als Figur in der Historie. Mhm. Natürlich ist das ein Schlachtepos sondergleichen. Und das ist auch so ein Film, der einmal im Jahr geguckt werden muss, finde ich. Und ja? Ich finde, die Figuren sind toll und es ist einfach auch gut inszeniert. Es macht Spaß
einmal im zu Jahr, gucken. Einmal im Jahr geguckt werden muss, findest du?
Ja, finde ich schon.
Ich finde ein bisschen übertrieben.
Ich finde ihn gut.
Nein, ich finde ihn auch toll. Ich habe ihn damals 3-mal im Kino gesehen. Unter anderem auch mit meinem Kumpel Daniele und er war so entspannt, dass der den armen Typen hinter uns Prügel angedroht hat im Kino, weil die an der falschen Stelle lachen mussten, nämlich bei dieser herrlich schlimmen Prime Noctis-Szene, wenn da die Engländer, für die, die es nicht wussten, Prime Noctis war das Recht der englischen Herrschaften, also die da das Land regiert haben in Schottland, die durften sich dann am Hochzeitstag vor der Hochzeitsnacht also mal schön die Braut schnappen und die erstmal schön,
Die Leibeigenschaft gab es ja lange auch in Russland. Bei den Zaren war das auch so ein Ding. Also fürchterlich.
Die Engländer haben nicht nur schöne Sachen gemacht, müssen wir mal sagen. Also die haben auch den ein oder anderen dunklen Fleck auf ihrer historischen Landkarte. Jedenfalls bei dieser Szene weiß ich noch ganz genau, wir sitzen im Kino. Es war, glaube ich, auch das 3. Mal, dass wir den gesehen haben. Da, und dann saßen da so ein paar Flachpfeifen hinter uns. Ja, fanden es lustig. Und mein Kumpel da. Ich wollte denen an die Gurgel gehen. Ihr Idioten, haltet die Fresse. Ach ja, die 90er Jahre.
Ach, sehr entspannt.
Sehr entspannt. Es ist aber auch ein sehr aufwühlender Film, muss man einfach sagen. Also dieses einmal im Jahr muss der gesehen werden, das wäre mir, glaube ich, wäre mir zu schlimm.
Ja, man will gleich danach in den Krieg ziehen, ne?
Sich das, nee, im Gegenteil.
Schwert irgendwo ausgraben.
Es ist ihm ja vorgeworfen worden, dass es so gewaltverherrlichend ist, aber das war so bei mir dann eher das Gegenteil. Also da wollte ich lieber Frieden um mich haben. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen, also nee. Also so dieses Kämpferische da, so, das hat mich jetzt, also fasziniert und fand's geil wahrscheinlich auch, ne? Also diese Schlachtszenen sind ja nur wirklich, wie hieß es, Bannockburn oder was? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also diese berühmte Schlacht. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Schotten, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Das war schon geil, sagen wir einfach mal, wie es ist. Ne?
Da ja, die ganzen Statisten und wie die zurechtgemacht waren.
Da kommen wir gleich dazu, allem zu den Statisten und wie sie zurechtgemacht waren und so. Das war auf jeden Fall schon ein Ereignis, aber das ist wirklich, das ist ja kein Film, der so vor sich hin plätschert, ne? Also nicht nur der, ja, nicht nur der Länge.
Politische wegen. Botschaft, natürlich.
Ja, politische Botschaft, und es ist halt auch anstrengend, weil da nur viele gehauen wird und viele geredet wird und es ist einfach wahnsinnig lang.
Ach, wie du sagtest, 177 Minuten.
Ja, genau. Also, Fun Facts. Drehbuchautor Randall Wallace, nicht mit dem Titelcharakter verwandt oder verschwägert, der war Jahre vorher in Schottland im Urlaub und hatte das Edinburgh Castle besucht und da die Statuen von Wallace und Robert de Bruce gesehen. Robert de Bruce hat in diesem Film eine relativ kleine Rolle. Es gibt extra Verfilmungen, also extra auch Filme über Robert de Bruce, der eigentlich auch ein großer schottischer Charakter war, sagen wir es mal so.
Freiheitskämpfer.
Wie der Berliner Comedian Phil, war auch ein Charakter. Der Robert der Bruce, auch so ein Charakter. Und der Randall Wallace, also der Drehbuchautor, hat dann den Tourguide da gefragt, wer sind denn wohl diese Herren da? Und danach hat er sich wohl sofort hingesetzt und die erste Drehbuchfassung geschrieben. Und interessanterweise hat er erst nach seinem Drehbuch, also nachdem er diese Geschichte geschrieben hat, nochmal mit historischen Nachforschungen weitergemacht. Also,
ach, der echt? Hat, so rum hat er gearbeitet?
Er wollte erstmal nur das Drama festhalten. Mhm. Und jedes Mal, wenn er dann auch in Interviews auf die Fehler aufmerksam gemacht wurde, dass das nicht stimmt und es war ja nicht so, oder da hat er auch immer nur gesagt, es ist halt alles nur meine dramatische Interpretation.
Ja, also er sagt, ich mache ja einen Spielfilm.
Genau, also ne, inspiriert durch wahre Begebenheiten und so. Und da ist, stimmt schon viel, aber viele Sachen halt auch irgendwie gar nicht. Also das ist dann wirklich dramaturgische Freiheit. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass sich da irgendwie, also Mel Gibson schon mal gar nicht dahingestellt hat. Ich glaube, das hat er später gemacht, dass er dann noch historischer, akkurater sein wollte. Historischer, bei Jesus. oder bei seinem Aztekenfilm da, ne?
Ja, den auch ein gemacht krasser hat. Streifen.
Ach ja. An anderer Stelle vielleicht
auch so
mehr dazu.
Gemetzel.
Aber da hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, das ist jetzt hier das Nonplusultra, das ist die Geschichtsstunde, das ist hier quasi Terra X als Kinofilm oder was. Es ist halt eine dramaturgische Interpretation dieser Geschichte von William Wallace, der sich gegen die Engländer aufgelehnt hat und teilweise Erfolg hatte.
Ja, das ist auch eine sehr traurige Geschichte.
Teilerfolg. Du hast schon gesagt, wie die aussehen im Film, ne? Wie sehen denn die aus? Diese Kriegsbemalung, ne? Zum Beispiel, die es dann gegeben hat, also die ist auch zum Beispiel anachronistisch. Das gab es zu der Zeit also nicht, dass die sich so angemalt haben. Mhm. Entweder gab es vorher schon mal oder eben halt, dann haben sie es vielleicht Jahre später nochmal gemacht. Aber zu der Zeit, in der der Film spielt, also ist es anachronistisch. Da war das nicht so für das Make-up. Allerdings gab es letztendlich einen Oscar, interessanterweise.
Wofür?
Für das Make-up.
Ach echt?
Haben sie einen Oscar für bekommen. Louis Burwell hat sich das halbe blaue Gesicht da ausgedacht. Das war auch cool, aber es gab es halt nicht. Das ist halt Quatsch, fand so cool. Aber es sah auch cool aus. Wer sich erinnert, es gibt eine ganz kurze Titelsequenz, ne, nur mit dem Namen des Films, irgendwie so ganz, ganz wenig. Und das wollte Gibson eigentlich gar nicht haben, hat sich aber überzeugen lassen. Und zwar von dem Titeldesigner Kyle Cooper. Warum sage ich das? Weil das ein Typ ist, der hat Intros gemacht für David Finchers 7 und für Spider-Man von Sam Raimi, John Favreau's Iron Man, und er hat die Titelsequenz für American Horror Story gemacht, für diese Horrorserie, die es gibt. Also, ja, relativ coole Leute. Als Inspiration für seine Regieanweisung hat Gibson dann immer vor allem zwei Filme genannt. Einmal El Cid mit Charlton Heston und Kubricks Spartacus. So hat er mal gesagt, wenn wir das so und so machen, hat er eine bestimmte Regieanweisung von diesem Film beziehungsweise von Kubrick im Kopf gehabt. Und was die Action betrifft im Film, da hat er sich allerdings von seinem Kumpel und Kultregisseur George Miller inspirieren lassen. Mit dem hat er Mad Max gemacht. Ne?
Mhm. Ja, stimmt, Mad Max. genau.
Und der George Miller hatte bei den Mad Max-Filmen auch so bei den Action-Szenen so mit Geschwindigkeiten und sowas, ne, gearbeitet. Also dass manche Sachen ein bisschen dann schneller abliefen oder vielleicht auch langsamer und so. Also dieser Stil, auch die sogenannten Jump-Cuts.
Aha. Und so Kamerafahrten,
die
so.
Ja, genau. Ja, genau. Und für besonders atmosphärische Aufnahmen hat sich dann Gibson bei seinem Gallipoli-Regisseur Peter Weir inspirieren lassen. Also
er hat sich Top-Leute geholt, um was Großes herzustellen.
Genau, also er hat sich auf Top-Leute besonnen, um da was Großes herzustellen. Den Film tatsächlich, und das fand ich super interessant, hat er in filmchronologischer Reihenfolge gedreht. Das heißt, die erste Aufnahme im Film ist auch die erste Aufnahme, die gedreht wurde.
Das ist ja ganz selten eigentlich, ne?
Ja, das aus logistischen Gründen. Aus logistischen Gründen wird es ganz, ganz selten gemacht, eben weil du halt, da musst du so genau planen oder so genau wissen, wie das Ganze abzulaufen hat. Und in der Mitte des Films ungefähr, wenn sich die anderen Clans William Wallace anschließen, taucht auch mal so Gibsons Bruder auf. Donald ist einer der Clananführer, also hat er auch ein bisschen noch Family mit reingezogen. Hier, hier komm mal, hier. Hast du einen Speer? Hast einen Speer, einen Dudelsack?
Und ein Kilt.
mach mal mit. Dass Gibson selbst die Hauptrolle spielt, lag übrigens daran, dass das Studio, also Paramount Pictures, die haben darauf bestanden, dass er der Star auch ist, weil er vorher hat er nur, also er wollte Regie führen. Und dann haben sie gesagt, okay, nur wenn du hier auch die Hauptrolle machst. Weil der hatte bisher ja nur einen Film gedreht, Der Mann ohne Gesicht. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst. In so einer Kleinstadt, da hat er irgendwie so Verbrennungen gehabt irgendwie und hat sich mit so, war es nicht sogar Elijah Wood, mit dem er sich da angefreundet hat?
Nee, den kenne ich.
Hat jeweils nur einen Film gedreht und Paramount war der Meinung, damit es überhaupt ein Erfolg wird, also so richtig überzeugt waren sie von der ganzen Sache nicht, von Braveheart. Haben sie gesagt, pass auf, okay, dreh den Film, aber du musst die Hauptrolle spielen, weil du bist ein Megastar. Und
war ja eine richtige Entscheidung.
War dann durchaus eine richtige Entscheidung. Das Casting, interessanterweise, es lief folgendermaßen ab, da haben sie keine Szenen gespielt, normalerweise kommst du da rein, ne, dann sagen irgendwie so, jetzt sei mal Krieger, rein mal durch die Gegend oder sei eine Teetasse oder was auch immer.
Mussten die eine halbe Sau zerteilen?
Nee, Mel Gibson hat sich einmal mit denen hingesetzt, mit denen gequatscht, eine Tasse Tee getrunken und das war's. Und danach hat er dann entschieden, ja, der ist gut. Der ist nicht gut oder was auch immer und so hat er das.
Scheinbar auch
das richtige
Händchen gehabt.
Ich glaube, der wollte sich eigentlich nur mit Sophie Marceau mal hinsetzen.
Ach so.
Und einen Tee trinken.
Ja, natürlich,
und wer macht Croissant, das
nicht gerne.
Und einen Croissant knabbern. Echte Nachfahren von William Wallace sind allerdings dabei, wirklich, also ne, so ein paar Generationen später im Film tatsächlich in den Szenen, direkt vor den Schlachten. Da stehen sie dann um Wallace, also um Mel Gibson herum. Und diese berühmte Freiheitsansprache, ne, die wir da gehört haben, vor der großen Schlacht, die ist teilweise inspiriert durch King Henrys St. Crispin Day Ansprache in Shakespeares Heinrich V. Also hat auch da geklaut.
Was okay, heißt ein großes Sammelsurium.
Großes Sammelsurium. Also Randall Wallace hat gedacht, so Mensch, wenn schon klauen, dann von den Größten. Und hat sich davon, wie heißt es immer so schön, inspirieren lassen von Shakespeare für diese Rede. Und jetzt kommt's, was ich auch geil finde, die Kämpfer in den Schlachtszenen wurden von der irischen Armee gespielt.
Echt?
Also von den Iren. Ich habe ja auch mal Urlaub gemacht in den Wicklow Mountains, da wo die Schlachtszenen auch gedreht wurden, bin ich mal da gewesen. Und die irische Armee hat ausgerechnet, also die Iren, es wird noch viel besser. Es wird noch viel besser. Die haben tatsächlich beide Seiten gespielt. Die Iren.
Gott.
Ausgerechnet.
Das muss ja wehgetan haben im
Herzen. Die haben also Engländer gespielt und Schotten.
Oh Gott. Und, der Amerikaner kommt daher und macht da so ein Kuddel.
Und das war halt am preiswertesten, ne? Die haben einfach mit Kamera, mit Kamerawinkel und Kostümtricks und Kameraaufbau und Setup und sowas halt so rumgetrickst, dass du gedacht hast, da sind irgendwie 5000 Leute, die dich da die Köpfe einschlagen, dabei war es sozusagen nur eine irische versoffene Truppe. Ich nehme das zurück, ich liebe die Iren sehr und das meine ich wirklich ernst. Nee, es war wirklich interessant, der hat mit der irischen Armee gearbeitet und die mussten alles spielen. Die mussten Schotten spielen und die mussten Engländer spielen. Wie krass, ey. Ach, das ist, also, ich muss mal, gibt es bestimmt auch einen Podcast über die Geschichte der Iren und der Engländer. Schöne Geschichte.
Ja.
Nicht. Also, der Film war tatsächlich recht erfolgreich.
Das wollte ich jetzt fragen. Also, ich würde sagen, dass der super erfolgreich war.
Ja, der hat so gut 72 Millionen gekostet.
Mhm.
Schon mal ein amtliches Budget, hat über 200 Millionen eingespielt, 207, 208, 210 oder was. Also schon ganz gut.
Ich hätte gesagt mehr.
Nee, das ist 90er Jahre.
Naja gut, das war noch eine andere Filmzeit.
Da waren, so waren
dann so die besten Filme, haben dann eine halbe Milliarde eingespielt. Ne?
Naja, in den 90ern war das ja noch so, dass es eine Meldung war, der neue Will Smith-Film hat schon wieder über 100 Millionen eingespielt. So, das war eine Meldung. Und heutzutage ist ja Budget von 200 Millionen halt
genau
normal.
Ja.
Dann noch mit Werbekosten und so weiter und Marketing, also meine ich, dann hast du ganz schnell ein Budget von 250, 300 Millionen für den Film.
Verbraten und dann muss er irgendwie eine Milliarde einnehmen.
Dann muss er eine Milliarde einnehmen, damit halt es irgendwie da Break-Even ist. Hat also über 200 Millionen weltweit eingespielt, ist von der Kritik geteilt aufgenommen worden, also zwischen fehlbesetztes, voyeuristisches Rachedrama bis ergreifend opulent oder auch sadistischer Leinwandexzess.
Naja, klar.
War da alles das dabei. Wurde trotzdem mit Preisen überschüttet, muss man einfach auch mal sagen. 10 Oscar-Nominierungen, letztendlich hat er 5 Auszeichnungen bekommen. Wow. Bester Film, beste Regie, beste Kamera, bester Tonschnitt, bestes Make-up, ne, wie wir schon etabliert haben. Hat 3 britische Preise gekriegt, also 3 BAFTAs, hat auch einen Golden Globe bekommen für Gibson, also für die Regie. Und, finde ich auch witzig, hat damals einen MTV Movie Award bekommen.
Die waren damals noch eine coole Sache.
War ein großes Ding. Beste Action-Sequenz war das damals, die Schlacht. Und interessanterweise jetzt so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, hat er dann, glaube ich, noch mehr Freunde bekommen und taucht auch seit einiger Zeit dann immer wieder in Hitlisten auf. Und ist dann halt auch hier gelandet.
Bei uns auf Platz 83.
Unser Platz 83. Mel Gibsons Braveheart aus dem Jahre 1995 und wirklich toll. Also ich habe tatsächlich jetzt beim Zusammenstellen dieses Podcasts auch mal wieder Bock gehabt, den auch mal zu gucken. Aber wie gesagt, 177 Minuten, das Zeitfenster musst du dir erstmal bauen.
Einmal im Jahr.
Ja, naja, ja, muss auch nicht sein. Es ist, okay. Also da gibt es andere Filme, die müssen einmal im Jahr geguckt werden. Später in dieser Reihe noch mehr davon. Unser Platz 83, Braveheart.
Juhu!
Wir überspringen nun 5 Jahre, landen im Jahr des Herrn 2000, beziehungsweise in Deutschland dann ab Januar 2001. Und widmen uns nun einem Film, der auf dem, jetzt pass auf, widmen uns nun einem Film, der auf dem 4. Teil der 5-teiligen Romanreihe Kranich und Eisen von Wang Du-Lu basiert. Alles klar?
Alles klar, aber nur weil du es mir vorher schon gesagt hast, sonst wäre es nicht klar.
Auf Platz 82, Ang Lees Martial Arts Drama Crouching Tiger, Hidden Dragon oder auch nur Tiger und Dragon. Und ich entschuldige mich jetzt schon für meine Aussprache der diversen Namen und Infos und natürlich auch hier, Achtung Spoiler, also es gibt Menschen, die diesen Film noch nicht gesehen haben und das kann ich tatsächlich in diesem Fall auch, glaube ich, noch ein bisschen besser verstehen. Also der war, kommen wir später noch zu, der war natürlich mega erfolgreich, aber das ist ja kein Mainstream-Kino.
Und da war Ang Lee auch noch nicht so bekannt, oder?
Bei uns noch nicht so,
aber genau. Aber damit also, ist er dann bekannt geworden.
Hat er schon den Eissturm gemacht, ne, mit Elijah Wood. Schon wieder der Elijah Wood.
Oh, immer dieser Elijah Wood.
Immer dieser Elijah Wood. aber ja, das hat ihn wirklich also bei vielen Leuten dann auf die Karte gepackt, wie man so schön sagt. Also in China der Jing oder Qing-Dynastie will sich der Schwertkämpfer Li Mu Bai endlich zur Ruhe setzen. Um dies tun zu können, übergibt er sein Schwert vertrauensvoll seiner Weggefährtin Yu Shu Lien, mit der ihn eine, wie heißt es hier so schön, unglückliche sowie heimliche Liebe verbindet. Sie soll sein Schwert nur ausgerechnet dem ehrenwerten Sir Te überbringen. Und als das Schwert dann eines Abends von einer maskierten Person gestohlen wird, beginnt eine wilde Jagd und mit ihr der Kampf um Gerechtigkeit und um Liebe. Also irgendwie Liebe.
In einem fernen Land. In einer mystischen Zeit. Legt ein Held seine Waffe nieder.
Das grüne Schwert.
Es ist so unschuldig und rein. Weil kein Blut dran kleben bleibt.
Eine Frau entflieht ihrer Bestimmung.
In so eine vornehme Familie hineinzuheiraten, ist doch ein großes Glück.
Ach, meint ihr? Glück heißt für mich, dass man frei leben kann und dass man sich aussuchen kann, wen man liebt und mit wem man zusammenlebt.
Und eine andere bringt sie zusammen.
Du brauchst einen richtigen Meister, um dich weiterzuentwickeln.
Ich wusste, dass sie dich beeindrucken würde.
Ein Schüler erhält eine Lektion.
Warum willst du mich lehren?
Weil ich schon lange einen Schüler haben will, der der geheimen Wudang-Kampfkunst würdig ist.
Eine gefährliche Reise. Der Beginn einer Legende.
Na, alle bekannten Gesichter aus den China-Movies sind da zu sehen.
Aus den China-Movies, das ist also politisch korrekt gesagt. Aus den China-Movies. Ich habe den damals in Australien gesehen, in Melbourne. Weiß ich noch, im Cinema Nova in der Lygon Street 380. Komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis. Ja. Weißt du, war ich ganz aufgeregt. War ich ganz aufgeregt damals, dass ich da in meiner Zeit in Australien da in diesen Film gegangen bin, weil ich davon so gehört hatte und, ne, und die Trailer damals und so. Ich finde es ja auch hier wieder so lustig, diese Trailer mit Sprechern. Ne?
Aber du sagtest 2001, da war das doch schon fast nicht mehr so gang und gäbe, oder?
Wie? Was?
So ein Trailersprecher.
Doch, doch. Klar. Echt? Ja, gab's noch. Bei bestimmten Filmen, ja?
Gerade bei so asiatischen Filmen musst du wahrscheinlich mehr erklären, deswegen so einen Sprecher genommen. Weiß ich nicht. Na, ist doch so.
Weiß ich nicht. Aber du kennst den Film auch, hast ihn gesehen mal?
Ich stehe echt auf dem Schlauch.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Weil ich
wahnsinnig
kenne viele dieser Filme, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den ganz gesehen habe.
Mhm. Also.
Aber die Bilder, Hammer, also.
Ja, ja. Und dieser Trailer hier ist ja. Der Trailer hier ist ja lachhaft, also der zeigt ja eigentlich gar nichts und der Film ist so wunderschön und episch und hat eine ganz besondere Atmosphäre und dann diese Kampfsequenzen, wir kommen gleich dazu, das ist wirklich sehr interessant, wie das abgelaufen ist damit. Also erstmal zum Filmtitel, ne? Tiger and Dragon, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Der Filmtitel bezieht sich auf eine alte chinesische Mythologie. Das geht dabei darum, seine wahre Kraft vor anderen zu verbergen. Und das hat halt eben mit diesen Charakteren in diesem Film zu tun, weil die halt ja, nicht immer alles von sich preisgeben und nicht immer alles zeigen und so und die Liebe unterdrücken und weiß ich was und so. Und Ang Lee, der Regisseur, der beschreibt den Film als eine Art, finde ich sehr schön, dieses Zitat, Traum von einem China, das so vermutlich nie existiert hat.
Mhm. Das ist ja wie schon, bei Braveheart.
Schon sehr romantisch das Ganze. Also Michelle Yeoh spielt da mit, die hat dann auch mal bei James Bond mitspielen dürfen.
Genau.
Die hat vor diesem Film ein ganzes Jahr lang keine anderen Jobs mehr gemacht, nichts mehr angenommen. Die hat nur trainiert für diese Rolle und Mandarin gelernt vor allen Dingen. Ne? Sie selbst kommt aus Malaysia und Menschen, die Mandarin als Muttersprache sprechen, die sagen, ihr Akzent ist die ganze Zeit zu hören. alle vier Hauptdarsteller sprechen im Film Mandarin mit Akzent. Chow Yun-Fat, wirklich großer Star, ne? Der hat einen kantonesischen Akzent. Zhang Ziyi, dieses junge Mädel, was da dann noch die Hauptrolle spielt, die hat einen Beijing-Akzent. Und Cheng Chang, wer kennt ihn nicht, der hat seinen taiwanesischen Akzent. In manchen chinesischen Territorien ist der Film tatsächlich dann auch extra synchronisiert worden.
Nicht dein Ernst.
Doch, also die haben extra Synchronfassung ohne Akzent eingesprochen, weil die Zuschauer so eine Probleme mit diesen Akzenten hatten. Also aha. Es gab Testvorführungen und da haben die Leute gesagt, der Film ist super, aber
das stimmt was nicht.
Wir können das Gequatsche von diesen internationalen China-Filmleuten, wie Herr Mayer gesagt hat.
Das ja, China-Filmleute.
China-Kino. Und tatsächlich musste Chow Yun-Fat, der da schon ein Star war in Asien, der musste an seinem ersten Drehtag seine allererste Szene 28 Mal wiederholen, weil er so eine Probleme mit Mandarin hatte. Mit dieser Sprache. Ja, Chow Yun-Fats Rolle, Li Mo Bai, also dieser wirkliche Hauptcharakter, dieser wunderschöne, glatzköpfige Mönch, das sollte eigentlich Martial Arts Star Jet Li spielen. Ah. Der zu dem Zeitpunkt noch ein größerer Star war, aber eben vor allem Action Star. Und Jet Li hat gesagt, nee, mach ich nicht, ich will lieber Romeo Must Die drehen. Romeo Must Die. Mhm. Diesen Film, den, also weiß ich nicht, wer sich daran noch erinnert, ist der gut? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ist der in dieser Liste, fragt man sich?
Spoiler! Nein.
Romeo Must Die. Dann hat er sich falsch entschieden.
Ist nicht mit, naja, weiß ich nicht, was zumindest diese Liste betrifft. Aber es gibt, glaube ich, genug Action-Leute, die Romeo Must Die sehr verehren. Aber Jet Li ist ja auch ein geiler Typ. Also, aber jedenfalls, der hat Nein gesagt. Zu den Actionsequenzen. Bei der ersten Drehbuchfassung, allererste Fassung, da stand vorne drauf, ganz vorne, erste Seite. Sie werden feststellen, dass die Kampfszenen im Skript nicht weiter beschrieben sind. Aber ich will Sie wissen lassen, dass diese Kampfszenen die großartigsten Kampfszenen der Filmgeschichte sein werden. Punkt. Bescheiden, oder? Hat er aufgeschrieben.
Hat das der Donald Trump verfasst?
Hat er aufgeschrieben. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber es wird das Beste.
Ja. Das Beste.
Aber es ist tatsächlich so gekommen. Also da sind Sequenzen drin, die immer noch, also noch 20 Jahre später, jetzt feiert er ja Jubiläum tatsächlich, 20-jähriges dieser Film bei uns, die sind wirklich unfassbar. Wirklich unfassbar, wenn sich, wenn man es jetzt mal salopp ausdrücken möchte, wie sich die Weiber da in die Flicken kriegen,
das ist schon... Nee, wirklich, also auch diesen Trailer zu sehen, das ist ganz, ganz weit oben.
So gut wie alle Schauspieler haben ihre Stunts selbst performt. CGI, also Computereffekte, sind tatsächlich nur benutzt worden, wenn da die Drähte, also die Wires da.
Wenn die halt, durch die Luft fliegen.
Wenn die durch die Luft fliegen, mussten hinterher entfernt werden. Mhm. Das ist halt ein ganz bestimmter Stil. Vielleicht ist es dem einen oder anderen, dann kommt es einem auch komisch vor. Die fliegen jetzt halt durch die Gegend. Also wenn die werden so als so graziös und grazil dargestellt, dass die halt quasi auf Blättern von Bäumen hüpfen können. Und dann hauen sie sich aber in die Fresse.
Ja.
In den Bäumen. Es klingt so, als wenn ich mich lustig darüber mache. Mache ich vielleicht auch ein Stück weit. Aber nein, ich meine es total ernst. Dieser Film ist, diese Choreografie ist absoluter Wahnsinn.
Ich würde sagen, das ist Kunst. Das ist
absolute Kunst. Kampfkunst, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Michelle Yeoh hat sich dann auch bei den Dreharbeiten verletzt, vorderes Kreuzband gerissen.
Oh.
Bing! Wurde in die Staaten geflogen, um operiert zu werden und musste insgesamt 3-mal dann wieder eingeflogen werden, um wenigstens Szenen dann ohne Action drehen zu können, damit die Produktion vorangeht. Und es gibt eben diese Rolle dieses junge Mädchen, Spoiler, die halt das Schwert klaut und damit halt abhauen will. Die junge Zhang Ziyi, die hatte vorher noch nie einen Martial-Arts-Film gemacht. Genauso wie Chow Yun-Fat übrigens, also der hatte sowas auch noch nicht gedreht und hat ihre Tanzausbildung für die Kampfszenen genutzt. Also hat das die Choreografie, um das zu lernen, hat sie eben das wie Tanzszenen gelernt, mhm. ne? wie das oft gemacht wird. Und ein anderer Name, der uns beiden jetzt dann nicht sowas sagt, aber da gibt es Martial-Arts-Kino-Fans, die halt dann durchdrehen, das ist Wu Pingyun. Der hat eben jene Kampfszenen choreografiert und derselbe Kerl hat dann auch die Kämpfe für die Matrix-Trilogie gemacht.
Ah.
Also, ne, gedreht haben sie unter anderem in der Wüste Gobi und das war auch hart erkämpft, die Szenen in der Wüste Gobi, weil die Dreharbeiten da ständig unterbrochen werden mussten. Warum?
Weil es zu heiß war.
Ne, weil es da dort geregnet hat.
Ach so.
Ich kenne mich auch nicht, hätte auch gedacht, Wüste, na dann. Aber Wüste Gobi, die ist wahrscheinlich, die ist so uncool drauf.
Die kommt auf die Jahreszeit an.
Wegen Regen. Und es war alles so anstrengend und so demanding. Und es war wirklich, es ist ans Nervenkostüm gegangen, dass Ang Lee, der zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder, also eigentlich auf die gesunde Schiene fahren wollte, oder auf der gesunden Schiene gefahren ist, hat er wieder mit dem Rauchen angefangen.
Leck mich mal am Arsch. Ich muss jetzt einer rauchen, das macht mich fertig.
Und eben jenes berühmte grüne Schwert im Film. Und ein paar andere Waffen wurden in Taiwan hergestellt. Das kennen wir ja auch so.
Ah, made in Taiwan?
Made in Taiwan, wenn du es billig haben willst, schicken sie nach Taiwan. Das hat damit zu tun, dass der Schmied zu der Zeit Ang Lees Nachbar war in Taiwan. Mhm. Dann hat er gesagt, du kannst es doch so gut, mach doch mal ein paar Schwerter hier und mach mir vor allem dieses grüne Schwert, was in diesem Film so prominent gefeatured ist. Es ist, oder war, der erste fremdsprachige, also so hieß es ja damals noch, Foreign Language, inzwischen haben sie es ja geändert, in nicht englischsprachig, der erste Film, der in den USA über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Vorher gab es keinen Film, also wo, mit Untertiteln, der das geschafft hat, so viel
Kohle. Gut, also die haben zwar einen Oscar bekommen und man hat so ein bisschen Beachtung gehabt, aber sie haben in den Kinokassen nichts eingespielt und der Film war der erste, der mal richtig
durchgestartet ist. Der hat richtig einen reingehauen, hat über 100 Millionen in den USA allein eingespielt und ist Rekordhalter für internationale Filme von 10 Oscar-Nominierungen. Der war 10-mal für einen Oscar nominiert. Das hat dann 2018 Alfonso Cuarón mit Roma geschafft. Genialer Film. Und Rekordhalter gemeinsam mit Fanny und Alexander von 82 und Parasite von 2019. Mhm. Die haben 4 Oscars bekommen, also für nicht englischsprachige Filme. 4 Oscars.
Ja.
Also bei den Nominierungen 10 und gewonnen hat er tatsächlich 4. Und es war der erste und bisher einzige Martial-Arts-Film, also Hau drauf und Schluss, Film, der für den besten Film bei den Academy Awards nominiert war. Also das hat vorher keiner geschafft und seitdem keiner.
Das zeigt auch wieder, wie kunstvoll er ist. Ne?
Ja.
Das ist schon wirklich was Besonderes. Die Bilder sind anders als in den anderen Martial-Arts-Films.
Heutzutage sagt man gesuchtet, aber wir haben das gesuchtet. Mein Vater und ich, also wir fanden das so geil. Also das war wirklich super beeindruckend. Und da kann ich auch im Nachhinein nicht mehr, also bei Braveheart weiß ich, den habe ich 3-mal im Kino gesehen. Tiger Dragon. Das erste Mal habe ich ihn in Melbourne gesehen, da im Kino.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aber danach in Berlin ein paar Mal, weiß ich nicht oft. Weil das, ich wollte immer wieder. Das ist das Schöne an diesem Film. Auch so Filme dann wie Hero oder sowas, die dann später kamen. Das sind Filme, da kannst du jedes Standbild nehmen
und dir an die Wand, lange angucken.
Nee, an die Wand hängen einfach.
Ja.
Und dir lange angucken.
Und ja, das meine ich damit. Du bist auch wirklich in dieser Welt dann. Also du entfliehst dieser Zeit, in der du jetzt bist, in diesen Film hinein.
Genau.
Genau.
So, von der Atmosphäre her, vom Schauspiel her und sowas, ist so gekonnt und so schön inszeniert. Und es ist auch tragisch und dramatisch. Also nochmal Achtung Spoiler, ne? Wenn einer der Hauptcharaktere am Ende des Films den Arsch hochreißt und das aber gerade noch schafft, da seine Liebe zu gestehen mit dem letzten Atemzug, das ist einfach, da kannst du jedes Mal heulen. Mhm. Das ist einfach, das ist so und so gut gespielt. Also der hat alle Preise verdient. Das Budget waren so umgerechnet damals 15 Millionen Dollar ungefähr. Ach. 15 Millionen Dollar und das Einspielergebnis weltweit 214.
Wow.
Also noch ein besserer Schnitt als Braveheart.
Das würde ich auch sagen.
Der hatte seine 72 Millionen gekostet, also da nochmal Werbekosten dazu. Bist du schon gut bei 80, 90 Millionen? Na gut, so viel war es damals nicht, das Budget wahrscheinlich. Aber ja, doch so 80 Millionen. Ja, und der hier 15 Millionen Dollar gekostet und 214 Millionen eingespielt.
Also 15 Millionen Dollar kostet heute so ein B-Movie-Film in den USA. Das ist so eine normale Größe für eine Produktion in den USA.
Ja, 15 Millionen war damals amtlich, das ist jetzt auch kein, das sind ja auch keine Peanuts, aber das ist so ein ganz wirklich unterstes Segment, so Budget, also das musste reinhauen heutzutage. Interessant finde ich, dass die BBC den Film 2018 offiziell auf Platz 78 ihrer Hitliste für die besten nicht englischsprachigen Filme aller Zeiten gewählt hat auch, ne? Besten Filme aller Zeiten, bei denen ist er auf Platz 78 gelandet.
Da sind wir nah dran mit 82.
Bei uns ist er auf der 82. Auf der 82 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten, Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon. Habe ich es ein bisschen geschafft, dass du den jetzt vielleicht dann auch mal gucken willst? Vielleicht ist es
unbedingt.
Vielleicht ist es einer dieser Filme, wo du dich hinsetzt, guckst und dann sagst du nach 10 Minuten, ach, das Ding, ja, kenn
ich doch. Habe ich doch gesehen. Unbedingt.
War der nicht bei Beate Use in der Kabine?
Es ist ja so, man sucht sich immer schnell irgendwelche Filme aus und bei anderen klickt man nicht so schnell. Und vielleicht gehört das dazu, wo man einfach das machen muss, um dann mal wieder da hineinzufallen. Ja, mache ich.
Wie bei Braveheart ist es jetzt auch hier bei diesem Film, also es ist eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Ist schon wirklich länger her, aber ich will es mir jetzt unbedingt nochmal reinziehen.
Haben wir ja eine Aufgabe.
Und aber wo Aufgabe? Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Aufgabe. Sendung. Am Ende dieser Sendung.
Aufgabe.
Danke fürs Einschalten, Herr Meier.
Ja,
es ist doch eine Aufgabe. Es ist eine schöne Aufgabe. Eine Aufgabe, it is.
Und liebe Freunde, wenn es euch gefällt, sagt es ruhig weiter, dass auch andere mal reinklicken und abonnieren, liken, weitersagen.
Genau. Folge 10 unserer kleinen, feinen Podcast-Reihe für B und Anmerkung. Gerne Mail an kontakt@podcast-1.de. Richtig?
.de.
Ja,
das ist das erste Mal, dass du es heute gesagt hast. Super. Du kannst es jetzt auch.
Und dann sind wir bei iTunes, bei Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, TuneIn und so weiter. Und ich finde übrigens, wir sollten mal so eine Special-Ausgabe bei Clubhouse machen. Und alle einladen.
Ja.
Und dann sollen die uns mal ihre besten Filme aller Zeiten mitteilen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Müssen wir mal eine Einladung für starten.
Ja, machen wir.
Ich habe letztens bei einem Clubhouse von Patrice mitgemacht. Schönen Gruß nochmal an dieser Stelle. Und schönen Gruß an Dennis Schmidt-Voss. Und da haben wir uns ein bisschen über Synchronarbeit unterhalten. Und demnächst auch von diesen Herren mehr. Aber da habe ich mal wieder festgestellt, ja, Clubhouse, doch, da kann schon echt schöne Sachen gibt es da.
Guter Vorschlag.
Dachte ich mal, was zum drauf rumkauen. Nun denn, also das war's für heute. Danke fürs Zuhören nochmal. In der nächsten Folge haben wir dann tatsächlich wieder einen Gast. Einen Showfreund, einen werten Kollegen aus der Filmbranche, der mehr Projekte am Laufen hat, wie, auch was weiß ich, mehr Projekte als Lady Gaga Umziehpausen. Bei ihren Shows, als es noch Shows gab. Mehr wird nicht verraten an dieser Stelle. Nächsten Sonntag also wieder mit Filmpate. Wir freuen uns, um welchen Film es gehen wird. Auf Platz 81. Nun, er hat mit Lotion zu tun, mit Ejakulat, mit abgebissenen Nasen und mit Farmtieren.
Ich weiß es leider jetzt schon.
War es zu einfach?
Das erste war zu einfach.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.